Irgendwann in meinem Leben habe ich so eine scheiß Idee gehabt, verdammte Kacke. Und jetzt habe ich die Scheiße.
Nie mehr. Zweite Liga.
Ja, was ist denn, was ist denn für eine Einstellung hier? Ist Derby, Mann. Ran. Messer zwischen die Zähne. Gar nicht mehr rausnehmen bis Samstag.
Hab ich doch, Alter.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Backspin Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtiges auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind, wie immer, Pedder. Moin.
Schönen guten Abend.
Das ist ein bisschen verwirrt, weil ich dich zuerst genannt habe, ne? Das mache ich aber deshalb, weil ich das Intro ein bisschen länger halten wollte. Ich halte das Intro ein bisschen länger. Für den... genau. einzigartigen, oft kopiert, selten erreichten Fan eines Fußballvereines, der jetzt offiziell in der Zweitligatabelle hinter Werder Bremen steht. Pillow.
Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Nachmittag, je auch immer, welche Uhrzeit man gerade zuhört. Ich freue mich riesig, wieder da zu sein. Frohes neues Geschenk, das hatten wir schon bei WhatsApp, aber an die Zuhörer nochmal frohes neues, stark verspätet. Drei Wochen waren es jetzt, glaube ich, drei oder vier Wochen sogar?
Drei Wochen,
okay. Hat sie angefühlt wie drei Monate, endlich wieder montagsabends recorden, Mittwochsfolge raushauen. Ich freue mich riesig.
Mit diesen beiden Hackfressen hier, ne?
Ja. Richtig, was man über die jüngsten Zweitliga-Ergebnisse nicht behaupten kann, aber kommen wir gleich dazu.
Ich kann mich nicht beklagen an der Stelle. Schönen Dank an dieser Stelle nochmal an Markus Anfang, für bester Bremer der letzten 10 Jahre auf jeden Fall. mehr kann ein Typ für einen Verein nicht machen, als Markus Anfang letztes Jahr gemacht hat. Ich darf dieses
Wobei ich immer noch der Meinung bin, der ist kein verkehrter Trainer, ne? Jetzt mal hier den ganzen Impfpass-Schwachsinn und, ne?
Sag ich, also
mich, mich hat das ehrlich gesagt gewundert, dass das unter dem bei euch so aussah.
Ja, ne, Licht an der Gurkentruppe, siehst du? Ah nee, doch nicht. Irgendwas ist da, aber darüber reden wir heute, denn in diesem Format geht es natürlich um die zweite Liga, um die erste Liga, um den internationalen Fußball und um irgendwas Fundstück der Woche und um FIFA. Und das machen wir alles heute, denn wir haben natürlich wieder vor, auch dieses Jahr, bis Saisonende, aber wahrscheinlich noch über Jahre hinaus, euch mit dem feinsten Entertainment aus dieser Fußballbranche zu beglücken. Und das können wir dank unserem Partner. Kannst du mal aufhören zu rauchen, bitte?
EA Sports. It's in the game.
Vielen Dank, EA Sports.
Ja. Ich roste ein bisschen ein jetzt über die Feiertage, aber ne, der geht.
Der geht. Mittlerweile hast du auch ein grundsolides Level eingerichtet. So, das funktioniert ganz gut.
Solide, ja.
Ja, gefällt mir. Ich find's ganz gut. Und danke denen und auch mit denen machen wir das Ganze hier. Und wir werden heute zum anderen, das kann ich schon mal erzählen, über das Team of the Year reden. Denn ich durfte, das zeige ich euch beiden hier mal, ihr da draußen habt das vielleicht in meiner Story gesehen, ich zeig das mal ganz kurz. Ein bisschen schwer.
Schön, das ist schon schön.
Guck mal, ich hab so eine Platte gekriegt und so Karten und konnte mein Team of the Year zusammenstellen. Und das möchte ich euch beiden nachher mal kurz erzählen, was ich mir zusammengestellt habe. Und ihr könnt mich dafür filetieren, was ich hier zusammengestellt habe. Das machen wir aber später. Vorher müsst ihr euch vorstellen, dieser Podcast kommt ja immer für euch mittwochs. Wir produzieren montagsabends, das wisst ihr ja mittlerweile auch. Deswegen ist er jetzt aber liver denn je. Denn in dieser Sekunde gerade wird der Weltfußballer des Jahres 2021 gekürt. Und es ist in der Auswahl aus Mo Salah, Lionel Messi und Robert Lewandowski. Wer? Pillow, was sagst du?
Vor einer Minute kam es raus. Ist raus, also ich weiß es noch nicht, alles andere außer Lewandowski ist erneut eine Frechheit. Jo. Wäre erneut eine Frechheit.
Sehr gut. Ist ganz lustig, ich habe 2, 3 Kommentare von Leuten gekriegt, die flammende Plädoyers, also einer richtig lang, so 2 so ein bisschen kürzer, für Lionel Messi gehalten haben. Ja. Als er die Wahl gegen Europas Fußball des Jahres, war das ja gegen Lewandowski gewonnen hat, wie man das nicht unterbewerten darf. Der Weltfußballer ist dann jetzt Robert Lewandowski. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Sehr gut, sehr verdient, sehr schön. Glückwunsch.
Finde ich aber auch hochverdient und lustigerweise damit zum zweiten Mal hintereinander. Ne? War mir gar nicht so bewusst, aber ist stark. So. Da brauchen wir nicht mehr drüber verlieren oder gute Wahl oder gibt es noch Anmerkungen dazu? Also ich finde Mo Salah wäre auch eine schöne Wahl gewesen, dem hätte ich es auch mal gegönnt, aber dazu muss er noch mal...
Also ich finde, wenn wir uns über irgendwen unterhalten, der der es nicht nur verdient hätte, so verdient sowieso, aber ich finde auch aufgrund seiner Art und Weise Fußball zu spielen, nicht nur in der letzten Saison, sondern eigentlich seit der das erste Mal in der Premier League auf die Karte getreten ist, wäre N'Golo Kanté, ne? Also,
ja.
Wenn du den Typ auf dem Platz hast, hast du Minimum 12 Spieler, ne? Wenn nicht sogar 13. Der Typ ist der absolute Wahnsinn. Der ist immer genau da, wo der Ball ist. Und es ist egal, wenn der gerade noch vor 10 Sekunden hinten links war, der Ball, dann ist Kanté da. Und wenn der 5 Sekunden später vorne am See, dann ist Kanté da, wo der ist immer da, wo der Ball ist und geht quasi im 10-Sekunden-Takt spätestens in Zweikämpfe, ist, schließt Lücken, gewinnt Bälle, treibt das Offensivspiel vor. Also, Weltklasse, absoluter Weltklasse-Spieler. Die ganzen sympathischen Geschichten, die noch drumherum schwirren, machen dann natürlich umso cooler. Aber einfach vom rein fußballerischen, eine Fußballmaschine.
Das ist immer das, was es so ausmacht. Ne? Ich muss auch sagen, bei Kanté sind diese Geschichten drumherum, also die machen es dann noch mehr, wie soll man sagen, noch emotionaler, warum ich den Typen dann per se auch einfach nochmal noch geiler finde. Wie war das? Dass er zu irgendeiner Party mit einem Strauß Blumen gekommen ist oder so.
Ja, mit dem Geschenk.
gesagt hat, ich bin zum ersten Mal eingeladen, oder wie war das?
Ja, genau.
Der hat nicht Blumen, aber der hatte irgendwie so Pralinen oder so mitgebracht für einen Geburtstag von einem Mannschaftskollegen. Und naja, in solchen Kreisen kursieren halt dann doch andere Geschenke. Und das war ihm auch total unangenehm, dann, als er das gecheckt hat. Und hat sich dann für sein Geschenk entschuldigt und gesagt, dass er zum ersten Mal auf so einer Party eingeladen war und er noch ein neues Geschenk nachlegen würde. Und ja, Wahnsinnstyp. Auch ganz viel von seinem Geld geht gar nicht zu ihm, sondern ne, in alle armen Länder dieser Welt. Und ja, Riesentyp. Und aber, wie gesagt, auch wenn wir das ausblenden, das kannst du nicht so 100% ausblenden, zumindest ich nicht, aber wenn du den einfach mal jetzt auch am Wochenende Chelsea gegen City, obwohl Chelsea da ehrlich gesagt über 90 Minuten nicht gut aussah, aber auch die Spiele davor, die ich gesehen habe, der Typ ist einfach ein wie der Duracell-Hase, aber wie drei Duracell-Hasen.
Weltfußballer wird er trotzdem nicht. Das wurde Lewandowski. Wir haben noch eine Weltelf der Männer. Wir haben natürlich auch eine der Frauen. Da kann ich auch gleich nochmal kurz ein bisschen was zu sagen. Ich will das kurz einmal für euch zusammenfassen. Wir fangen aber mit den anderen Positionen auch auf der männlichen Seite nochmal ganz kurz an. Der Welttrainer des Jahres aus der Auswahl. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken. Wo waren die anderen beiden denn? Da. Roberto Mancini, Pep Guardiola oder Thomas Tuchel. Wer wird's? Oder wer wurde es? Ihr wisst es?
Ja, ich weiß es schon, aber geht in Ordnung, finde ich, ja.
Thomas Tuchel für den Sieg der Champions. Vor allen Dingen ganz lustig, bei Paris Saint-Germain rausgeflogen, weil die nicht geglaubt haben, dass er das Ding gewinnt. Wechselt in die Mannschaft und gewinnt das Ding. So muss es machen. Pep Guardiola, aber auch gerade am Wochenende, glaube ich, wieder mit in allerhöchsten Tönen gelobt, als einer, der, wie war das Zitat, den Weltfußball verändert.
Einer der wenigen, von dem er sich noch Sachen abguckt und sich inspirieren lässt. Ja,
genau. Oder den Weltfußball verbessert oder irgendwie sowas. Ist ehrlicherweise, was das angeht, ein ganz schönes Gefühl und schon von der Zukunftsaussicht eine ganz gute Gewissheit, dass wir nach Hansi Flick ja dann schon zwei Nationaltrainer in den nächsten 20 Jahren haben, auf die wir uns irgendwie verlassen und freuen können. Ja. Insofern auch Welttorhüter des Jahres. Auch ein Deutscher wieder dabei, handelsüblich. Ich glaube, bei der Weltfußballerwahl gibt's so bestimmte Punkte, die sind immer belegt. Solange er lebt, wird Lionel Messi immer eine Auswahl sein. Und genauso bei der Torhüterposition Manuel Neuer. Er war mit Donnarumma und Mondi zusammen in der Auswahl. Es wurde Mondi. Was sagt ihr zu dieser Entscheidung?
Ja.
Ich hätte es Neuer auch gegönnt, aber ich kann es auch nachvollziehen.
Auch, ne? Auch einen Titel gewonnen. Ich weiß nicht, aber... Ein bisschen überraschend also schon, aber ich auch ein guter Torhüter, ne? Also insofern, das ist.
Ja, du sagst das überraschend, ne? Also ich hätte dann schon mit Hinblick wirklich auf das letzte Jahr Donnarumma mit dem Europameistertitel vorne gesehen und auch bockstarken, krassen Leistung. Ich meine, der Typ ist jetzt gerade immer noch Anfang 20, gefühlt spielt er seit 10 Jahren. Ja, erst Serie A und jetzt Ligue 1. Ich hätte meine Stimme an Donnarumma gegeben. Mit Manuel Neuer als Welttorhüter machst du seitdem mit den Menschen gibt im Profifußball nichts verkehrt. Also kannst du jeden Tag ja geben, so wie du schon sagst, Messi und Ronaldo. Mondi, ja, gar keine Frage, guter Torwart und Champions League geholt, aber schon ein bisschen überraschender.
Ja, vor allen Dingen, jetzt wird es nämlich lustig, es gibt dann auch eine Weltelf der Männer, die mit dem System 3-3-4 aufgestellt wurde, warum auch immer. Im Sturm haben wir Cristiano Ronaldo. Ja, genau, weil sie haben Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski und Messi in den Sturm gesetzt.
Okay.
Bundesliga
freut sich. Kein Mbappé, kein, okay.
Im Mittelfeld Jorginho, Kante und De Bruyne. Auch eine grundsolide Auswahl, wie ich finde.
Ja.
In der Abwehr Alaba, Ruben Dias und Bonucci. Ja.
Kann man auch mitleben, ne? Ja.
Ja, aber auch der.
Alaba finde ich ein bisschen fantasievoll, aber.
Ja.
Ruben Dias und Bonucci, ja.
Ja. Und im Tor, lustigerweise, Donnarumma. Also.
Nicht Mondi, ja?
Nee. Der Welttorhüter ist nicht in der Weltelf.
Ja.
Schöne Grüße an die, die das entschieden haben.
Ja, muss mir nochmal einer erklären, das System, aber okay.
Ich will es nur mal ganz kurz zusammenfassen, damit ihr es auch da draußen alle gehört habt. Ihr werdet es ja schon gesehen, aber ich möchte einfach hier der Vollständigkeit halber das alles erwähnen. Wie heißt der nochmal? Der Puskás Award ist das, ne? Den hat Erik Lamela gekriegt für sein Tor. Ich muss gerade mal nachgucken, gegen wen das gewesen ist. Auf jeden Fall ein sehr schönes Hackentor zwischen den Beinen. Gegen Arsenal, für Tottenham hat er das gemacht. Eine saustarke Hütte, die auch Fundstück der Woche sein könnte. Ist aber nicht, da haben wir was anderes Schönes. FIFA Fair Play Award geht an den medizinischen Betreuerstaat Dänemarks, nachdem sie den zusammengebrochenen Christian Eriksen betreut hatten. Welttrainerin wurde Emma Hayes von Chelsea, was ganz lustig war, weil die Trainerin von Barcelona auch mit im Team war. Ich muss ganz kurz alles durchgucken, damit ich hier nichts falsch mache. Da Welttorhüterin wurde Christiane Endler, eine Chilenin, spielt bei Paris Saint-Germain und mittlerweile bei Olympique Lyon. Die erste Südamerikanerin, die diesen Award gewinnt, der war ja auch jahrelang immer ziemlich dominiert von deutschen Torhüterinnen. Christine Sinclair ist Weltfußballerin geworden, Kanadierin.
Die kenne ich.
Hat auch schon so die ein oder andere Hürde, genau genommen 188 Tore einmal alleine in der Nationalmannschaft gemacht. Da kann auch Cristiano Ronaldo nicht hinterher, glaube ich. Und um dann auch das hier vielleicht einmal kurz zusammenzufassen, Weltfußballerin, die hat einen anderen Preis, die beste Torschützin, glaube ich, da irgendwie sowas ist sie. Oder einen besonderen Award. Weltfußballerin wurde, genau das war es nämlich, Alexa Putellas vom FC Barcelona, wo zweimal Barcelona und einmal Chelsea in der Auswahl standen. Nicht so viele deutsche Spielerinnen damit dabei, wie sonst in der Vergangenheit, kommt sicherlich demnächst wieder. So oder so, wie findet ihr den, oder das ist vielleicht das Letzte, den Award an sich in der Wertung? Es ist schon irgendwas, wo man immer drauf guckt, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin dann trotzdem in diesen besten Listen immer so ein bisschen daran interessiert, wer wo wie gelandet ist.
Absolut, es ist nicht der Ballon d'Or, aber kein irrelevanter Award, ne? Also ist jetzt nicht hier die Kicker-Wahl zum das ist nicht der Didi-Man der Woche.
Das allerdings.
Für den Moment auf jeden Fall immer spannend, mal kurz darüber zu diskutieren. Ich finde es auch hier noch spannend zu sehen, Cristiano Ronaldo gewinnt den FIFA Special Best Man's Award, dass er nicht mit leeren Händen nach Hause geht, wenn er schon extra hinfährt.
Ja, sonst ist er, glaube ich, auch immer beleidigt, habe ich das Gefühl.
Genau. Also, dafür, ja, dass er den Länderspiel-Torrekord gebrochen hat mit nun 115 geschossenen Toren von ihm.
Ist schon nicht schlecht. Kann man nicht sagen, was man will. Insgesamt sind wir also zufrieden mit dieser Leistung und ich würde sagen, damit schöne Grüße an alle Gewinner. Ein paar davon sind auch in meiner Team of the Year-Auswahl. Und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Vielen Dank an unseren Partner. Machst du nochmal, oder? Ja.
Vielen Dank an unseren Partner EA Sports. It's in the game.
Ja, jetzt schon mit unterschiedlichen Tonlagen-Flex, merkst du das, Alter?
Der Voice-Switch-Flex, ja?
Ja.
Sixers gegen Wixers.
Sixers gegen Wixers. So, Leute, es wird ein bisschen schwierig. Ich möchte nämlich die ganze Zeit stolz meine Tafel hier ins Bild halten. Vielen Dank an alle Leute bei EA, die das möglich gemacht haben, dass ich dieses Jahr mitmachen durfte. Ist eine riesengroße Ehre. Du siehst, ich halte das Ding, als wäre es...
Die Tafel ist groß wie ein Kühlschrank.
Ja, genau. Und ich halte sie, als wäre es Familienmitglied. Krieg da noch einen extra Ehrenplatz hier. Mein Torhüter.
Oblak, weil du den bei FIFA spielst, ne?
Genau.
du willst doch nur die Special-Karte von ihm haben. Dieses 98er Oblak-Special.
Ich habe Oblak genommen, weil er in meinem ersten FIFA Ultimate Team dabei war und mir ein oder andere Mal den Arsch gerettet hat. Ich glaube auch von den Stärken her der Beste. Wir haben ja jetzt andere Weltfußballer gehört, aber Pillow, du als Experte, ist okay, oder?
Ja. Ist so wie Edouard Mondi, ne? Ist ein Weltklasse-Torhüter, aber jetzt für das letzte Jahr gehört da für mich Donnarumma hin, ne? Aber ja, die Oblak-Karte, wenn die wird auf jeden Fall krank, wird aber Donnarumma werden. Safe. Hm. Also ja. Donnarumma ist dieses Jahr in FIFA eh schon, seine Goldkarte ist schon der Cheatcode schlechthin bei den Torhütern. Wobei, fairerweise man auch dazu sagen muss, ich kann mich an die letzten 5-6 Jahre kein FIFA erinnern, wo es so irrelevant war, welchen Torwart du da hinten drin hast. Also die können alle an einem, in einem guten Spiel alles halten und andersrum. Aber ja, ist, ich sag Donnarumma, aber ist okay.
Ja, okay. Mittelfeld, du hast ja schon gesagt, du weißt nicht warum. Abwehr. Ich hab, Abwehr. Innenverteidiger Nummer 1, Alaba. Auch mein FIFA Ultimate Team. Ich habe nämlich in den letzten Wochen gemerkt, dass der, auch wenn die Karte nicht so stark war, wie auch mir der ein oder andere, der mir das quasi online gesehen hat, quasi um die Ohren hauen wollte, ich trotzdem sehr gut mit dem spielen konnte. Deswegen habe ich mir Alaba hier reingeschützt. So. Hätte es einen anderen
genommen. Und daneben, wer ist daneben? Ist da Toni Rüdiger?
Toni Rüdiger.
Mhm.
Ah, ich merke schon, ich
hoffe. Ja, nee, ich halte echt viel von Toni Rüdiger seit anderthalb, zwei Jahren oder so, ne? Aber wir reden hier vom Team of the Year. Also ich finde, Ruben Dias und Bonucci gehören da auf jeden Fall rein, aus meiner Sicht. Das werden dann mit Sicherheit nicht die krankesten Karten in FIFA, so. Also, ne, aber wenn wir jetzt wirklich von reiner Leistung reden, hätte ich.
Aber wir reden ja von FIFA hier, ne? Und wir reden quasi von auch. Yeah. Auch das hier ist meine ganz subjektive Erfahrung mit diesem Spiel dieses Jahr. Ja.
Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist, um ehrlich zu sein.
Ja, ich weiß, ist auch okay.
Okay.
Trent Alexander Arnold habe ich mir ausgesucht auf der Außenverteidigerposition.
Wer ist denn die Konkurrenz auf rechts?
Boah, da war nicht so viel und deswegen bin ich auf ihn gestoßen, ehrlicherweise. Ich weiß, ich habe die Nominees nicht mehr alle ganz drauf.
So ein bisschen aber alternativlos, ne?
Ja, das ist der Grund, warum er am Ende da gelandet ist.
Mm-hmm.
Und auf der anderen Seite?
Fonsi?
Ja.
Ja, voll dabei.
Speedy Gon Davis hier.
Fonsi Davis ist eine absolute Rakete.
Auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist meine komplette Verteidigung, auf die ich sehr stolz bin. Im Mittelfeld bin ich relativ nah an dem, was der Weltfußball sonst so entschieden hat. Auf ewig in meinem Herz. Und das ist so ein Platz, den er langsam von jemandem wie Michael Essien aus den Ende der 90er, frühen 2000ern übernommen hat. Oder auch Yaya Touré, die Spinne, der mit seinen langen Beinen quasi alles weggemacht hat, ist Kanté in bester Tradition. Deswegen gehört er hier rein. Kevin De Bruyne übernimmt mein FIFA-Spiel. Seitdem ich diese untradable Karte gezogen habe, ist das quasi mein Game-Changer in der Mitte. Deswegen bleibt er auch auf ewig da. Und außen, weil, und das ist die ganz persönliche Geschichte, ich nämlich meinen Namen Nico Backspin bei der Backspin FIFA 22 Liga den aktuellen Titelverteidiger der Meisterschaft Shadow 030 mit 1-0 und 2-1 zweimal geschlagen habe. Und ich möchte nicht untertreiben, gefühlt 125% aller Zweikämpfe alleine mit Joshua Kimmich gewonnen habe. Und deshalb muss dieser Typ in dieses Team of the Year. Das ist der einzige Grund, warum der dabei ist. Sonst wäre ich da gar nicht drauf gekommen wahrscheinlich.
Ja, der gehört da schon hin, ne? Also A muss man mal sagen, das ist jetzt auch schon, müssen die Zuschauer wissen, ein paar Tage her mit den zwei Siegen gegen Shadow. So.
Ja, aber kommt bald alles nur noch bei Backspin.
Ja, sowieso. Aber ich worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, seitdem habe ich jetzt auch keine großspurigen Sprachnachrichten mehr vernommen. Ist nur eine Beobachtung. Ja, ich bin jetzt auch nicht in allen Gruppen dieser Welt, aber
Ich habe ihn gestummt.
Ja, habe ich seitdem nichts mehr von gehört, sagen wir mal so. Gute Wahl. Kanté sowieso, De Bruyne safe. Aber vergessen wir da irgendwen? Und Bruno Fernandes, nee, nach der Saison, nee, Bruno Fernandes raus.
Der war letztes Jahr.
Ja, es ist jetzt auch immer schwierig, ne, wenn ich mal so die Auswahl vor mir hätte, aber mir fallen auch spontan Kanté und De Bruyne als allererst. Du hast Bremen geguckt am Samstag, aber vielleicht in der Nachbetrachtung, das 1-0 von De Bruyne gegen Chelsea.
Ja, das habe ich gesehen. Schon eine Hürde.
Ja, der kann diese R1-Schüsse in echt, ne? Das ist kein Scheiß, Mann, Alter. Der ist schon, der läuft eigentlich, der ganz komische Bude, der ist schon eigentlich über dem Ball drüber und der Ball liegt irgendwie gar nicht mehr vor ihm, sondern so halb unter ihm. Da haut er da aus 17, 18 Metern Schlenzer raus. Das kannst du dem Torwart vorher sagen, dass der da einschlägt, dann hat er den trotzdem nicht. Und Kimmich, hätte ich nicht besser machen können, sagen wir mal so. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, irgendwen super relevant. Ne? Neymar hat für mich da nichts zu suchen, schon seit 2-3 Jahren nicht mehr. Mbappé gehört nicht ins Mittelfeld.
Ja, da kommt ja genau. Ja.
Ja. Gute Wahl, Punkt.
Da habe ich drei Stürmer. Der eine,
ja.
Erling Haaland. hat, das ist jetzt relativ klar von meinem FIFA Ultimate Team Sturm. Ich spiele 4-2-3-1 geprägt. Haaland hat am Anfang von FIFA 22 die Hütten für mich gemacht. Dann habe ich irgendwann umgeschaltet auf Romelu Lukaku, der hat dann die ganzen Hütten für mich gemacht. Deswegen ist das der zweite, den ich ausgewählt habe. Der dritte, den ich jetzt auswählen müsste, wäre jetzt Karim Benzema, der im Moment die Hütten für mich macht. Und das auch sehr gut, wie ich finde. Also ich bin sehr zufrieden mit dem. Aber der eigentliche ist der Weltfußballer, auf den spare ich noch fleißig. Vielleicht kann ich ihn mir irgendwann leisten, das ist Robert Lewandowski. Ich weiß, dass Lukaku wahrscheinlich nicht deine Wahl wäre, aber 2 von 3 sind wir uns, glaube ich, einig, ne?
Ja. Ja, es ist auch wirklich schwierig, ne? Also gerade wenn wir uns in die Offensive bewegen, da hast du ja eine Auswahl. Also das Erste, was mir auffällt, ist, haben wir nicht einen einzigen Flügelspieler mit dabei. Ne? Lewandowski muss rein, Punkt, fertig, aus. Müssen wir nicht drüber reden. Und Haaland muss auch rein. Müssen wir auch nicht drüber reden. So, also wie willst du, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da zu sehr die Bundesliga-Brille auf, aber meiner Meinung nach, wie willst du diese Urgewalt auf die nächsten 10 Jahre gesehen da nochmal rauslassen? Und dann hast du noch einen Platz übrig. Und jetzt könntest du nicht meckern, wenn du da Mbappé hinsetzt. Jetzt könntest du da nicht meckern, wenn du da Mo Salah hinsetzt. Vielleicht sogar eher noch Mo Salah als Mbappé. Ich, ganz schwierige Wahl. Also Lukaku hätte ich jetzt nicht gepickt. Ich hätte mich wahrscheinlich zwischen Mbappé und Salah entschieden und dann wahrscheinlich aus Sympathiegründen für Salah.
Hm, ja, Zweifel auch nicht. Ich habe halt einfach zweimal so Kühlschränke neben Lewandowski gestellt. Ist die andere Art und Weise, wie du 4-3-3 spielst. Alle sehr kompakt, stehen halt in der Mitte rum und können nebenbei noch eine Runde Skat kloppen oder so.
Und James Milner auf der Bank. und Paul Scholes.
Ja, genau. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall mein Team of the Year. Ihr könnt, glaube ich, nicht, ja doch, könnt ihr noch voten, ne? Oder? Wie ist die Gesamtlage gerade bei FIFA? Ich glaube, Voting ist durch, ne?
Ja, Voting ist durch. Ich habe dieses Jahr auch nicht.
Doch, nee, Voting ist durch. Ja. Wird bald verkündet, bin ich auch gespannt drauf.
Freitag geht's los.
Ja, stimmt, dann ist das Voting auch schon durch. Hast du denn sonstige gerade noch neue Erkenntnisse rund um dieses Spiel gewonnen, die du der Menschheit mitteilen musst, oder wollen wir weitergehen zu den Bundesliga-Nachrichten?
Nö, gerade wirklich nichts Weltbewegendes. Eine Weekend League habe ich noch gemacht über die Jahre und wieder nicht den 12. Sieg geholt, sondern nur 11, aber alles gut. Team of the Year, das steht jetzt gerade auch alles, merkt man auch so ein bisschen im Gameplay und im Content, steht gerade alles so ein bisschen unter dem Team of the Year, was am Freitag losgeht mit den Stürmern und nächste Woche wird da sicherlich mehr zu bereden geben.
Bin ich gespannt, dann lösen wir nämlich das Ganze auf. Einer, der in meinem Team of the Year dabei ist und vielleicht schafft das auch ins Gesamtgewotete, wird eng, glaube ich, aber ich drücke Ihnen die Daumen, ist Erling Haaland und der ist so eigentlich eine der Bundesliga-Nachrichten, die wir vom Wochenende mitgenommen haben, abgesehen davon, dass der Fußball zum zweiten Spieltag nach der Rückrunde wieder gerollt hat, ist das Interview, das er gegeben hat, das, was fast am meisten eine Welle geschlagen hat. Dortmund schlägt Freiburg 5-1, haut die richtig aus der Halle. Er macht ein richtig gutes Spiel und dann ohne Not und auch ohne, dass ihn der Interviewer, so ein norwegisches Medium gewesen, das die Fragen gestellt hat, Fjørtoft war, glaube ich, sogar derjenige, die Fragen gestellt hat, erzählt er einfach mal ganz kurz, dass er Dortmund ihn unter Druck setzt und das alles, also ganz schrecklich, das sagt er nicht, und dass er da jetzt wohl mal eine Entscheidung treffen muss. Und von da an sind die Gazetten durchgedreht. Ein bisschen überbewertet oder was sagt ihr?
Ja, wird schon sehr heiß gekocht gerade, ne? Ja. Also ich natürlich kann man sich drüber streiten, ob er das so formulieren muss in einem Interview, ne? Also wahrscheinlich eher nicht, kann er sich auch schenken. Aber ich glaube, dass er generell halt ein emotionaler Typ ist, der auch sagt, was er denkt und fühlt, so, und auch das macht ihn wahrscheinlich aus. Auch das wird ihm auf dem Platz zugutekommen. Eine Woche vorher hat er sich mit Hinteregger mies in die Köppe gehabt. Also ein, zwei Nettigkeiten ausgetauscht worden nach dem Tor. Ja, aber das Bohai, was da jetzt drum gemacht wird, ist mir persönlich auch ein bisschen viel. Schlau mich mal bitte einer von euch beiden auf, weil ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Der Vertrag läuft bis Sommer 23, korrekt?
Ich glaube, ich weiß das gar nicht.
Also der ist nicht im Sommer vereinslos, ne? Nein, so. Und jetzt ist die Ansage.
Ich glaube sogar noch ein Jahr länger.
Bis zum Sommer 24.
Bis Sommer 24, genau.
Ja, dann verstehe ich den Heckmeck aber auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Dann verstehe ich nicht, warum man sich jetzt unbedingt entscheiden muss. Wenn jetzt die Situation wäre, dass du diesen Sommer letztmalig dick Geld für ihn kassierst.
Nee, aber es geht darum, dass sie eine Klausel ziehen können und diese ja gezogen wird. Und wahrscheinlich der Heckmeck nur daraus besteht, dass der Markt mal wieder ein bisschen aufgerührt werden soll, weil wahrscheinlich alle gerade taktieren und ein bisschen Interesse an dem haben, aber noch keiner richtig zugreift, weil wenn du eine Fixablöse für Erling Haaland zahlst, die recht günstig ist für einen Stürmer dieses Formates, dann kannst du ja davon ausgehen, dass das Gesamtpaket drumherum ungefähr nochmal genauso groß ist und dementsprechend wann, jetzt die Werbetrommel gerührt wird.
Wann, welche Klausel gibt's denn da und wann greift die?
90.
Weiß ich gerade nicht.
90 Mio.
Für diesen Sommer.
Für diesen Sommer.
Ja, aber dann ist doch alles gesagt. Tut einer die 90 auf den Tisch, dann geht er. Tut einer die 90 nicht auf den Tisch, bleibt er.
Ja, genau. Da, ja? Es ja, da es ja aber bestimmt 5 gibt, die 90 Mio auf den Tisch legen können, geht es jetzt ja ums Taktieren. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum das Ganze einfach stattgefunden hat. Deshalb wurde jetzt mal offiziell verkündet. Das ist ja, also im Prinzip steckt in dieser ganzen Interviewsituation, da steckt ja nichts anderes drin als so, Leute, jetzt entscheide ich mich oder jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt legt man die konkreten Angebote auf den Tisch, dann treffe ich meine Entscheidung. Das war nichts anderes als ein offizieller Handelsaufruf quasi, wie an der Börse. So bing, bing, einmal mit der Glocke geläutet. Leute, jetzt bitte einfach mal die Angebote auf den Tisch. Raiola freut sich, der verhandelt mit euch den Preis aus, dann können wir demnächst die Entscheidung treffen.
Um ehrlich zu sein, verstehe ich den Druck, den Dortmund hat, immer noch nicht. Vielleicht stehe ich aber gerade auf dem Schlauch.
Nö, Dortmund hat ja auch keinen Druck.
Aber sagt er ja, die machen ihm Druck, dass er sich entscheiden soll, ob er dann im Sommer gehen will, wenn einer die Kohle hinlegt oder ob er noch bleiben will.
Ja, ist wahrscheinlich schon so ein bisschen die Planungssicherheit, um zu, ob die letzte Option, die 2,5%, dass er doch kein Ex-Bundesligaspieler wird oder kein Ex-Dortmunder zumindest, dass das irgendwie gewährleistet ist, damit sie dann offiziell weitersuchen können, was glaube ich aber auch relativ Quatsch ist.
Oder? Also das würde mir ehrlich gesagt auch auf den Helm gehen, wenn ich eher wäre. Weil wir haben doch Verträge gemacht und da steht doch drin, diesen Sommer 19 Millionen. Was soll ich mir jetzt schon Gedanken machen, ob wenn irgendwelche Angebote kommen, ob ich dann da gehe ich hin und wenn der Angebot macht, dann gehe ich nicht. Also weiß nicht. Weiß nicht. Also, unter den Voraussetzungen, also ich habe gedacht, habe ich mich falsch informiert, sorry. Ich habe gedacht, das Ausgangsszenario ist, der Vertrag läuft bis Sommer 2023 und diesen Sommer könnte Dortmund unabhängig von irgendeiner Ablöseklausel nochmal richtig kassieren, wenn sie ihn verkaufen. So, und dahingehend Entscheidung. Ich habe gedacht, das wäre das Ausgangsszenario. Unter den Voraussetzungen jetzt ist sie, ja, ist das nicht nur das Bohai mir ein bisschen groß, sondern die Umstände, wie das überhaupt zustande gekommen ist, relativ unnötig, ja.
Ja, glaube ich auch. Also ehrlicherweise damit dann auch sowieso relativ egal, weil es wird am Ende jemanden finden, der das Geld gibt. Damit wird er dann aller Voraussicht nach die Bundesliga verlassen, weil ich nicht mir vorstellen kann, dass Bayern München in der Lage ist, bei den Wettbieten bis zum Ende mitzuspielen. Das macht es dann wiederum ein bisschen traurig, weil dann die Tabellensituation, in der wir uns gerade befinden, Dortmund gewinnt ziemlich deutlich, Bayern aber auch. 6 Punkte Unterschied plus Torverhältnis zwischen den beiden sorgt für so ein halbes Gefühl von Spannung, aber eigentlich ist das relativ egal. Ja, genau. Also ja, die Presse macht daraus ein halbes Gefühl von Spannung. Ich habe schon am 5. Spieltag oder am 3. Spieltag zur Meisterschaft gratuliert. Was viel, viel spannender ist, ist das Duell drumherum, wo sich so langsam eine Zweiklassengesellschaft in der Liga aufstellt. Platz 3 Leverkusen 32 Punkte, Platz 10 Mainz 27 Punkte. Da kloppen sich jetzt wirklich, und so wird es aller Voraussicht nachher auch noch ein paar Wochen bleiben, 8 Mannschaften um die Champions League oder ums komplett Rest internationale Programm. Was insofern ganz spannend ist, und das so vielleicht der letzte Gedanke noch in eure Richtung, zu dieser Bundesliga-Situation, dass da mit Hoffenheim, Union Berlin, Freiburg halt 3 Mannschaften auf 4, 5, 6 stehen, die da wahrscheinlich nicht so erwartet werden wie Leverkusen, Leipzig und Frankfurt. Oder Herder, Wolfsburg und Gladbach, die noch weiter unten stehen. Oder?
Gladbach, aber vielleicht machen wir das gesondert irgendwie in den nächsten 1, 2, 3 Wochen mal auf das Thema. Manchmal, wenn ich so jetzt sehe mit Gladbach und mit Ginter und der geht ablösefrei und der geht ablösefrei und die ersten Floskeln werden von, bitte nicht falsch verstehen, ich halt ganz, ganz, ganz viel von Max Eberl, aber auch der wirkt gerade nicht mehr jetzt schon seit ein paar Wochen so souverän wie vorher. Bahnt sich da ein zweites Schalke an? Fragezeichen. Ich sehe da ein paar Parallelen, aber ich würde jetzt, bevor wir das Fass jetzt hier mal eben spontan aufmachen, da echt mal ein paar Fakten zu vorbereiten und dann nehmen wir das vielleicht mal mit die nächsten Wochen in eine Folge. Ich sehe da durchaus 1, 2 Parallelen.
Wir brauchen einen Borussia Mönchengladbach-Fan hier im Podcast,
absolut,
der ein kleines bisschen was dazu erzählt. Das wird ganz spannend.
Und die größte Parallele, die ich sehe, ist, dass sich bei Schalke auch nie jemand gedacht hätte, ach, die können ja nicht absteigen. Quatsch. Hm. Ah, die haben ja ein paar schwere Jahre vor sich, aber absteigen, ist ja Quatsch, ist ja utopisch. Ich finde, das ist die größte Parallele, plus noch ein paar andere.
Ja, ist heftig. Das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Ich beobachte das mal so ein kleines bisschen. Mir fällt auch auf, dass da einiges unglücklich läuft. Für diese Saison glaube ich nicht, auch wenn sie dann gefährlich nah ranrutschen, wenn wir kurz ein bisschen nach unten gucken, denn Hertha und Wolfsburg, zwei ebenfalls sehr arg leckgeschlagene Schiffe, liegen noch darunter. Viel heftiger erwischt es gerade den VfB Stuttgart, der mittlerweile auf dem Abstiegsplatz steht und sich auch ein bisschen Gedanken machen muss darüber, wie das die Saison weitergehen soll. Und dann abgesehen davon, dass Fürth abgestiegen ist, sind Bielefeld und Augsburg und vor allen Dingen Bochum heiß im Rennen um die Klassenerhalt. Also es wird spannend, glaube ich. So. Jetzt, wenn ihr das hier hört, ist Pokal gerade auch so durch, ist ja auch noch ein Faktor. Danach wissen wir auch noch ein bisschen mehr, wer jetzt eventuell noch Viertelfinale mitspielen darf, weil relativ gute Bundesliga-Duelle noch dabei sind. Also, wir beobachten es. Es ist am Ende aber auch die Liga, in der wir beide, Pello, glaube ich, also schon wieder hinwollen, ne? Oder? Sind wir uns da einig?
Ja, wollen tun wir viele, ne? Aber nochmal kurz zurück, wo du sagst, du gerade den Pokal eingeschnitten. Ja. Ich weiß nicht, ob heute einer von euch oder von den Zuschauern, die, habe ich beim Mittagessen, die Pressekonferenz von Taifun Korkut vor dem Pokalspiel am Mittwoch, Hertha gegen Union, also Berlin-Derby oder Berlin-Stadt-Match, ne? Derby gibt's ja in der ersten Liga diese Saison nicht. Und da hat so ein ich glaube eine Reporterin sogar, so eine eklige, hat die richtig eklig gefragt, ja Herr Korkut, und jetzt ist ja hier ein wichtiges Spiel und Sie wissen ja, die Fans und Emotionen, Herr Korkut, wer ist denn jetzt gerade die Nummer 1 in Berlin? Und so siehst du ihn in seinem Gesichtsausdruck, wie der am liebsten gesagt hat, du Hurentochter, soll ich jetzt in die Fresse spucken, wann willst du jetzt von mir hören? Hat er aber sehr eloquent gelöst und gesagt hat, ja, Union ist sicherlich jetzt diese Saison und auch letzte Saison schon sehr stark unterwegs und machen sehr viel aus ihren Möglichkeiten. Allerdings, wenn wir uns mal die Historie und die Vereinsgröße angucken, dann sind wir ganz klar die 1 in Berlin, wir müssen das nur mal wieder auf den Platz bringen. So, hat er sehr elegant gelöst, aber der initiale Gesichtsausdruck hat eine andere Antwort gegeben. Das nur als kleine Randnotiz. Zurück zu Sorgen, die wir beide gerne hätten. Obwohl, seid ihr noch im Pokal? Ihr seid im Pokal, ne?
Nee.
Auch nicht. Sofort okay. Raus, oder?
Ja, wir haben ja direkt quasi
gegen
Vorverlassen der Brücke, die auf den Liga ja. Ja, genau. Direkt ein Fokus. Kein internationales Geschäft. Direkt Fokus auf zweite Liga Mittelfeld haben wir da jetzt gelegt.
Ja. Ja. Was, Osnabrück sagst du? Raus?
Ja, gegen Osnabrück war das.
Wir gegen 1860, eine Runde später. Gut, beide nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, wir wollen gerne nicht nur zurück in den Pokal, sondern in allererster Linie zurück in die ins Oberhaus des deutschen Fußballs. Und ja, was soll ich sagen? Die Laune ist schon wieder nicht so gut. Das waren die letzten zwei Wochen vor dem Spiel jetzt gestern gegen, ich weiß schon wieder nicht, gegen wen wir gespielt haben, doch, gegen Holstein Kiel. war sehr große Vorfreude auf die Rückrunde. Das hat dann am Freitag rapide umgeschlagen in Anspannung, weil ich mich vorsorglich schon geärgert habe über die Punkte, die wir unnötig noch liegen lassen werden, weil ich, ne, müssen wir jetzt nicht wieder aufmachen, das Thema, wie eng das alles wird und wie wichtig jeder einzelne Punkt ist und so. Und zapp, dann spielen die drei Vereine, die mit Beginn des Spieltages noch vor uns waren, nämlich Pauli, wer ist er noch? Darmstadt, ich will auch mal davon sagen, Darmstadt und Hamburg spielen alle drei unentschieden. Gut, Hamburg spielt immer unentschieden, aber die anderen beiden halt auch. Und dann bin ich sonntags morgens wach geworden, hab mir noch gedacht, so, heute gegen Kiel, maximal ein Punkt. Hab Nico noch geschrieben, so, alle drei vor uns nicht gewonnen. Das ist eigentlich oder in der Vergangenheit war das immer eine Garantie dafür, dass Schalke heute auch nicht gewinnt. Ja, und dann kommen wir da raus und Kiel kommt raus mit 8 potenziellen Stammspielern, die nicht zur Verfügung stehen, ja, wegen Corona und Quarantäne und hast nicht gesehen und teilweise auch Verletzungen. Boah, dann machen wir eine richtig gute Partie, ey, fußballerisch überraschend, also richtig mit ansehnlich und Kombinationsfußball auf einmal, habe ich unter dem Trainer gar nicht zugetraut und ja, bei all dem, was Salazar und Idrissi da im Mittelfeld so gezaubert haben, haben wir dann irgendwie vergessen, ein Tor zu machen. Boah, dann packt er wieder, ja.
Ja, aber Kiel stand auch ekelhaft, fand ich. Ich habe das Spiel gesehen, also die standen ja auch in der zweiten Hälfte noch weiter am Tor mit aller Mannschaft, also war so wenig Raum.
Ja, aber nichtsdestotrotz hatten wir genug Möglichkeiten, ein oder zwei Tore, sagen wir mal in Halbzeit 1 zumindest, ne? Also da über ein 2-0 hätte sich da keiner beschweren können. Aber dann fangen wir frei vorm Tor nochmal an, quer zu legen, anstatt reinzuschieben und solche Späße und dann kommt der Verteidiger halt noch dazwischen. Aber auch dann in der Halbzeit war so, okay, ja, das wird schon irgendwie schief gehen, ja, und dann ich glaube, Kiel hat drei Torschüsse gehabt. Zwei davon waren nicht der Rede wert. Und der dritte, da nimmt er ihn dann halb Volley mit dem Außenriss aus 17 Meter und ja, kannst ihn dranhängen. Und der ist trotzdem drin. Und auf einmal steht 1-0 für die anderen. Ja. Dann mit der rumpeligsten Aktion oder mit dem rumpeligsten Spielzug des Spiels haben wir dann den Ausgleich. Der Rodde, ne? Ja, so. War halt die eine Situation, wo er frei aufs Tor schießen konnte. Das Ding ist dann drin. Und somit zähle ich Punkt Nummer 5 und 6 der unfassbar unnötig liegen gelassenen Punkte in dieser Saison. Die ersten beiden zu Hause gegen Aue, aber auch da wiederhole ich mich, am 16er den Gegner tunneln bei 1-0 Führung, anstatt auf 2-3 oder 4-0 zu erhöhen. Die zwei geklauten Punkte in Bremen und jetzt die beiden gegen Dingens. Ja, sind schon 6, die fehlen. Schauen wir mal, wie viele.
Gegen Dingens, Alter. Du wirst
ja, diese... Mann, wie heißen die nochmal, Kiel da, Alter? Die sollen mir nicht auf den Helm gehen, da.
Die Störche.
Die
richtige Ameisentruppe. Aber haben sie gut gemacht, haben sie gekämpft, haben kompakt gestanden so und haben sich den Punkt dann am Ende auch verdient. Ärgerlich, ne? Und bei den 6 Punkten, die ich jetzt zähle, da sind so Dinger wie Hamburg, ne, kurz vor der Winterpause und so, die sind da noch nicht mit drin. Da müssen wir eigentlich auch über 3 Punkte reden, aber das war nicht so klar und deutlich, ne? Da kann man am Ende dann sagen, okay, der Gegner war immer noch Hamburg und wenn du da mit dem Punkt rausgehst, dann musst du da halt mal mit leben. Aber -6 zähle ich bis hierhin. Sehr, sehr, sehr ärgerlich, weil am Ende kann ein Punkt fehlen, ne? So. Stopp, ganz kurz. Samstag, 20:30, ist Spiel, wichtigstes Spiel der Saison, vollen Fokus drauf und dann gegen Aue sollte ja was drin sein, nach menschlichem Ermessen.
Ja, hat sich St. Pauli auch gedacht und hat zu Hause 2-2 gespielt. Es sollte auf jeden Fall eine Warnung sein. Es wird, wie wir schon 100-mal selber gesagt haben, hier auch eine absolute Wahnsinns-Restsaison, da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allen Dingen, weil diese Idioten da aus Bremen halt jetzt mit mittlerweile 4 Siegen in Folge auf einmal dafür sorgen, dass der große SV Werder wieder mitspielt im Geschäft der Großen. Und wie ich hier eingangs schon erwähnt habe, auf einmal, und das hätte ich original vor Wochen nicht mehr ansatzweise überhaupt irgendwann erwartet, vor Hamburg und Schalke stehen. Auf einmal. 4. Platz, damit ehrlicherweise auch so ein bisschen neben Heidenheim natürlich Gewinner, weil im Gegensatz zu allen anderen drumherum sie gewonnen haben und 3 Punkte geholt haben. Regensburg auch 3 Punkte geholt, auf einmal wieder im Rennen. Zack, ist Nürnberg mit 30 Punkten nur noch 9. und die waren vor 2 Wochen noch auf dem Relegationsplatz. Also es wird eine wunderbare Rückrunde. Was mir bei Bremen halt Spaß macht und was halt ziemlich krass ist, seitdem Ole Werner da ist, habe ich das Gefühl, diese komplette Mannschaft ist der gleiche Kader, ist die gleiche Truppe, aber es ist so, als ob du irgendwie Gehirne ausgetauscht hast und sie auf einmal alle anders laufen. Du hast im System ein kleines bisschen was verändert, hast ein bisschen hin und her geschoben, spielst seit 4 Wochen immer mit der gleichen ersten Startelf und holst 4 Siege, 14 Tore, da wo du sie holen musst auch, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, aber ist auch nicht, also Düsseldorf nicht so einfach gewesen. Ich war ganz zufrieden mit dem, was da im Moment passiert und habe deshalb auch so natürlich jetzt wieder einen kleinen Funken Hoffnung, vor dem ich selber, ich weiß ja, die Scheißliga hat mich wieder. Die haben mich wieder. Ich bin da wieder drin. So.
Das ist Fußball.
Ja, ist Fußball.
Das
ist
scheiße. Das hat der alte Opa im Bremen-Stadion immer gesagt, als der dann da den Elfmeter gegeben hatte. Kam der immer zu mir und meinte, das ist Fußball. Ich denke, ich hau dir gleich deine Zähne in dein Arschloch rein, du blöder Wichser. Was hat das mit Fußball zu tun, du Stück Scheiße? Geh mir aus der Sonne. Und dann ist er woanders hingegangen und hat irgendeinen anderen vollgelabert mit, das ist Fußball. Halt deine Fresse, du Peach, du. Was mir aber sehr... sehr imponiert hat an eurem Trainer war, wie er mit dem Sieg umgegangen ist. Ne? Ich habe so sinngemäß war das Zitat, ja, bleibt mal alle locker jetzt hier, das erste Tor haben wir geschossen nach roten Karte. Ne? So, also lass mal alle auf dem Boden bleiben. Das ist eine sehr, sehr, sehr gesunde Einstellung für nach so einer Serie. Finde ich imponierend. Kann auf jeden Fall, also ich bin nach wie vor gespannt auf, wie sieht's aus nach dem ersten nicht gewonnenen Spiel. So,
klar.
Aber durchaus ist, aber hey, auch das waren wir uns von vornherein zu Beginn der Saison bewusst, auch wenn es zwischenzeitlich mal einmal ganz kurz ein bisschen bedrohlicher aussah, der Bremen da oben um Aufstieg mitspielen kann, das müsste uns eigentlich allen bewusst gewesen sein. Das sind halt nur so viele, die das können, das macht das Ganze so doof.
Und weil es halt so viele sind, die das können, darf Bremen auf einmal wieder mitmachen, ne? Also jetzt sind
Siege, auch Teil der Arbeit, ja.
Ja, genau, jetzt sind Siege gegen Düsseldorf, Hannover, Regensburg und Aue schon vom Gesamtkader und der eigentlichen, wenn du also nüchtern auf die Tabelle blickst, eigentlich auch mindestens 3 von 4 auf welche, die du irgendwie holen musst, wenn du oben mitspielen willst. Der Unterschied ist, sie haben sie jetzt auch einfach mal geholt. Und das haben sie vorher halt einfach 16 oder 15 Spieltage lang nicht gemacht. Jetzt gegen Paderborn wird am Wochenende. Da geht's halt ans Eingemachte, da wird's dann spannend. Da muss man mal gucken, wie sich bewegt. Dann gegen Karlsruhe, Rostock, Ingolstadt sind wieder drei Spiele, wo du gewinnen musst.
In Paderborn?
In Paderborn, dann gegen Karlsruhe, in Rostock, gegen Ingolstadt und dann kommt's zum Show dann Ende Februar gegen den großen HSV. Und dann weißt du auch so ein kleines bisschen mehr, wo die Reise wirklich hingehen wird. So. Also weil bis dahin sind ein paar Punkte wieder verteilt. Ja, bin ich mir doch ehrlicherweise ziemlich sicher.
Ich glaube, das wird derselbe Salat. Und vielleicht haben sich ein oder zwei so ein bisschen nach unten verabschiedet, obwohl selbst das wird schwer vorzustellen. Ich glaube, das wird ein Hauen und Stechen bis in den März, April rein erstmal. Ja. Deswegen ärgere ich mich so. Ey, da kommt Kiel mit 8 Leute, die fehlen und so spielen die auch. Und du hast echt auch noch einen guten Tag oben dran. Also nicht nur die sind arg gebeutelt, sondern du hast auch noch einen richtig guten Tag erwischt bis zum 16er. Ach, ey, zum Kotzen ist er.
Ja, das ist Fußball, Pillow. Das ist Fußball.
That's Football.
Genau wie ehrlicherweise das, was wir noch als Fundstück der Woche haben. Denn Leute, wir machen heute eine ganz kurze Folge. Es liegt ein bisschen daran, weil ich komme aus dem Urlaub. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Das ist auch der Grund, warum wir 3 Wochen.
Du musst erstmal im Urlaub jetzt wieder.
Ja, muss erstmal ein bisschen Fußball gucken. Habe ich dir erzählt, Pillow? Ich flieg nach LA.
Ich auch.
Ja.
Nur zu unterschiedlichen Zeiten.
Ja, genau. Ich freue mich drauf. Es wird lustig. Da müssen wir nochmal drüber reden, wann wir wie produzieren können, die Zeitverschiebung und so.
Ja, können wir schon hin.
Kriegen wir alles hin. Ich freue mich drüber. Wir kriegen es auch
hin. Wir stehen nachts für dich auf.
Ja, geil. Ihr seid so geile
Typen. Lass mal nicht übertreiben jetzt.
Ihr seid so geile Typen. Ich schätze euch sehr dafür. Aber das heißt, dass wir natürlich auch nächste Woche wiederkommen. Vorher aber das Fundstück der Woche.
Wann ist das denn, mein lieber Nico? Im Februar, ne?
Ja.
Zweite Februarwoche, dritte Februarwoche?
Der Grund, warum ich da bin, ist der 13. Februar und der 8. Und der 8. bin ich noch da. Am 14. Februar müssen wir überlegen, wie wir da produzieren. Und das ist auch noch, naja, okay. Fundstück der Woche.
Streichen in Ittigrad fordert Julian Hans auf Twitter. Unser Fundstück der Woche, mal wieder Freund der Sendung Christian Streich, wird im Interview bei Sky gefragt, ob die Jungspieler von heute, von früher, sensibler seien. Da antwortet der Freiburg-Trainer aber nicht mit einem Ja oder Nein, sondern anders. In philosophischer Manier, über eine Minute, führt er aus, dass dafür ja die Erwachsenen schuld seien und gar nicht die Heranwachsenden. Die können dafür nichts. Er führt das Beispiel auf, wer gibt denn dem jungen Kind ein Handy die Hand und wer nicht und redet dann eine Minute darüber, wie denn Erwachsene die Umgebung bestimmen und überhaupt das soziale Umfeld, in dem Kinder erwachsen oder heranwachsen, ist sehr schön. Wie steht ihr denn dazu?
Ich finde das ganze Ding großartig als so ein Impuls. Ich habe nämlich genau den gleichen Effekt von, okay, das sind alles so verwöhnte, guck dir mal an, wie die heute rumlaufen, was für verwöhnte Superstars das alles sind, so. Und das dann runtergebrochen, aber auf die eigenen, keine Ahnung, Kinder oder das, wie das gesagt, verschiedenen Generationen, hat der schon vollkommen recht mit dem, was er da sagt.
Absolut. Ich meine, ich hab's nicht gehört, ich kenne das nicht, was er da erzählt hat, aber natürlich ist wie das Kind als Erwachsener rausgeht in die Welt, natürlich liegt das an seinem Umfeld. Und da wird nun mal in erster Linie maßgeblich von seinen Eltern, aber auch nicht nur von seinen Eltern, Anna, aber natürlich ist Erziehung, klar hat er damit recht.
Und wenn man den Fußball so aufbaut, dass man 14-Jährigen Millionenverträge gibt, dann ist das halt das Ergebnis, was du bekommst. Aber er wahrscheinlich auch recht hat, dass der Ehrgeiz da drin wahrscheinlich nicht anders ist als früher, nur halt das Umfeld drumherum. Und insofern auch ein goldiges Fundstück von Christian Streich. Da bin ich auch vor bei dir, ist lustig, das ist Sachen, die andere mit einem halben Satz oder irgendeiner Fußballfloskel beantwortet er dir philosophisch.
Ja, manchmal der Bock zu reden, ne? Manchmal nicht, manchmal schon.
Es ist ein bisschen so, wenn wir Pillow dazu kriegen, dass er hier anfängt, wirklich aus dem Nähkästchen zu pullen. Quasi, Pillow ist unser Christian Streich hier in dem Format und wir werden auch in den nächsten Wochen bestimmt wieder die ein oder andere philosophische Erarbeitung von ihm bekommen. Heute war es eine kurze Reise für euch und uns. Ja. Nächste Woche gibt es eine neue Folge, Wichtiges auf dem Platz. Bis dahin ordentlich Fußball gucken, damit ihr wisst, worüber wir nächste Woche reden. Nichts verpassen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Peace.